Ja, danke für die Einladung und danke für den Mut, dass Sie sich, dass ihr euch toxikologischen Fachwissen aussetzen wollt. Eigentlich mache ich jetzt genau das Gegenteil von meinem Vorredner. Der sagte, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich habe die Worte nicht gezählt, die in meinem Vortrag stecken werden, aber es geht eben schon mehr in die Richtung zu erzählen, als Bilder zu zeigen. Wobei mich die Ausstellung insofern besonders beeindruckt, weil ich 2015 im März zu dem Thema Glyphosat gekommen bin. Und zwar dadurch, also ich bin seit 2014, arbeite ich bei PAN mit, als Mitglied, als stelle mein Fachwissen zur Verfügung. Und Anfang März 2014 kam ein argentinischer Journalist nach Berlin und es gab so eine Gesprächsrunde. Und da hat er mich auf die Probleme erstmal aufmerksam gemacht. Vorher hatte ich mit Glyphosat gar nicht so viel zu tun. Und dann wurde am 31. März 2015 der Entwurf des Bewertungsberichts des Bundesinstituts für Risikobewertung geleakt. Und den hatte ich mir angeguckt. Seitdem bin ich an diesem Thema dran mit unterschiedlicher Intensität. Nach der Wiedergenehmigung für 5 Jahre im Jahr 2017 standen erstmal andere Dinge im Vordergrund, aber wie sicher alle hier im Raum wissen, ist zurzeit Glyphosat in der Endphase der Frage, ob es wiedergenehmigt wird oder nicht. Und dazu komme ich aber in meinem Vortrag zu den Details. Vielleicht noch 2 kurze Vorbemerkungen. Das, weil es ja um die Bewertung und um die Bewertungslücken und die Bewertungslügen der EU-Behörden geht, will ich vielleicht, damit das nicht ganz so pessimistisch am Ende bleibt, darauf hinweisen, dass wenn man auf die Pestiziddatenbank der EFSA, der Europäischen Behörde für die Nahrungsmittelsicherheit, Lebensmittelsicherheit, schaut, dann sind dort 1482 Pestizide gelistet. Und dann kann man auf dieser Datenbank anklicken, welche nicht genehmigt sind. Und dann sind das 948. Es sind also von rund oder knapp 1500 Pestiziden, die irgendwo in der Welt herumgeistern, in der EU nur noch, ein bisschen Milchmädchenrechnung, nur noch 500 oder etwas weniger als 500 Pestizide genehmigt, Pestizidwirkstoffe wohlgemerkt. Wobei natürlich klar ist, und das würde ich sehr unterstreichen wollen, dass man die EU-Behörden regelmäßig sozusagen zum Jagen tragen muss. Also ich könnte viele Beispiele nennen von verbotenen Pestiziden, die vorher genehmigt waren und wo es entsprechende Proteste oder besser gesagt Einsprüche gegeben hat und die dann vom Markt verschwunden sind, zu einem Zeitpunkt, wo sie schon längst hätten verschwunden sein sollen. Das will ich jetzt vielleicht nicht weiter vertiefen, sonst sitzen wir heute Abend um 10 immer noch hier. Das andere, was ich sagen möchte, ist unter dem Eindruck eines Glyphosat-Vortrags, den ich vor knapp 4 Wochen in Offenburg an der Volkshochschule gehalten habe, auch zu den Bewertungslügen, wo dann eine der Besucherinnen dieses Abends Bezug nahm auf Fake News, Zulauf zur AfD etc. Das ist auch was sehr Bedrückendes, dass die Behörden, wenn sie ehrlich wären, glaube ich, also die Behörden und die Politiker, glaube ich, mehr Akzeptanz finden würden und die AfD weniger Zulauf, als wenn man sich immer um irgendwelche Dinge herummogelt. Und das, was ich heute erzählen will, das sind eben keine Fake News, sondern das sind gravierende Mängel, wo aber sich die Behörden großzügig drüber hinwegsetzen. Und so richtig klar, wie man sie zu greifen bekommt, ist das nicht. Ich habe Anfang Oktober in Brüssel im Rahmen eines Events im Europäischen Parlament, veranstaltet von zwei Europaparlamentariern, sprechen dürfen und habe die dort anwesenden Vertreter von der Chemikalienbehörde und von der EFSA, von der Lebensmittelbehörde, öffentlich der Lüge bezichtigt und mit klaren Fakten gezeigt, dass Perlt von denen ab wie Teflon, sage ich jetzt mal. Und das ist zumindest in konkreten Konstellationen, also bei Chlorpyrifos, ein Insektizid, was jetzt vom Markt ist, haben die Behörden am Ende sehr schnell reagiert. Ist also nicht immer so, aber Glyphosat ist nun mal das Pestizid, was auch in Ländern der EU oder in Deutschland, wo keine gentechnisch veränderten Sorten zu einem im Vergleich zu Deutschland 8- bis 10-fach höheren Glyphosateinsatz führen, ist es trotzdem das mit weitem Abstand am meisten eingesetzte Pestizid. Und dementsprechend groß sind die wirtschaftlichen Interessen, die dahinter stecken. Und das führt dann dazu, komme ich gleich zum ersten Problem. Ich finde es ja richtig, dass die Industrie, und da wird mir jeder zustimmen, für die Untersuchungen, die durchgeführt werden müssen, bevor ein Pestizid auf den Markt kommt, dass diese Untersuchungen und Studien bezahlen. Das, was bis heute der Standard ist, ist, dass es eine vorgeschriebene Menge von Untersuchungen, die behördlich gefordert werden, durchgeführt werden muss und diese dann einzureichen sind. Es gibt aber bestimmte Studien, die die Behörden bislang in bestimmten Fällen vergessen haben einzureichen oder vergessen haben, bei bestimmten Behörden einzureichen. Und dem Axel Mie, der an der Universität in Stockholm arbeitet, ist es zu verdanken, das ist eine Publikation von diesem Jahr und es hat sogar zu dieser Publikation eine extra Anhörung im Umweltausschuss des Europaparlaments gegeben, dass er praktisch viele Dossiers durchforstet hat und viele seitenreiche Dokumente der US-Umweltbehörde und zusammen mit seiner Co-Autorin sind die beiden dann zu dem Fund gekommen, dass speziell zu diesen sogenannten DNT-Studien, also die Abkürzung steht für Developmental Neurotoxicity Studies, und das heißt nichts anderes, als dass in den Experimenten die trächtigen Ratten mit dem Pestizid behandelt wurden und dann das Verhalten der Nachkommen untersucht wurde. Und von den 35 Studien dieser Art, die sie ausfindig gemacht haben, die bei den US-Behörden eingereicht wurden, fehlten bei den europäischen Behörden 9. Unter anderem.
Bitte vielleicht kurz erklären, wie eine Entwicklung des Neurotoxizitäts, was es genau ist.
Ich habe es versucht zu erklären, dass ich gesagt habe, es werden die trächtigen Ratten, also die Mütter sozusagen, behandelt. Dann kommen die Nachkommen auf die Welt und die werden entsprechenden Tests, das Verhalten wird beobachtet und es werden Lerntests gemacht, etc. Es werden also die Auswirkungen auf das Verhalten im späteren Leben untersucht, nachdem während der vorgeburtlichen Periode diese Tiere den Pestiziden ausgesetzt waren. Das war nochmal andersrum erklärt vielleicht als die Kurzfassung von vorhin. Und das Fluazinam habe ich rot markiert, weil ich für die Akteure in Aktivisten in Südtirol, die Grasproben speziell von Kindergärten und Schulhöfen und Spielplätzen untersucht haben, da taucht das relativ oft auf, Und es ist eben auch so eine Studie, wo es um Entwicklungstoxizität bei Nachkommen geht. Und Glyphosat ist eben dabei. Und das ist ein Skandal einerseits der Industrie, aber andererseits auch aus meiner Sicht, was die Europäische Lebensmittelbehörde dazu sagt. Ich habe den Originaltext da oben in so einer Art Pressemitteilung und dann kurz übersetzt. Es wird also eingestanden, es fehlte, kann man ja auch nicht anders, wenn das von der Universität Stockholm präsentiert wird im Europaparlament. Es wird eingestanden, dass eine solche Studie, über die wir jetzt gesprochen haben, im Dossier, das Dossier ist also das Paket an Unterlagen, was die Industrie an die Behörden liefert und zu liefern verpflichtet ist, wird eingestanden, dass diese wichtige Studie im Dossier fehlt. Dann verbunden mit dem Kommentar, dass es aber nicht als notwendig erachtet wird, weil in anderen Studien keine Effekte auftraten. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man also die gesetzlich sogar unter bestimmten Umständen, also diese DNT-Studien sind nicht routinemäßig gefordert, aber wenn nun in einer solchen Studie Effekte nachgewiesen werden, dann sich hinzustellen und sagen, die sind nicht notwendig. Die Konsequenz ist nämlich etwas, was ich jetzt toxikologisch erklären wollte, aber ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt im Detail mache, dann da bleibe ich nicht bei meinen 40 Minuten. Ich mache mal die Kurzfassung und ich kann darauf zurückkommen, wenn der Bedarf besteht oder in der Diskussion. Der Knackpunkt ist, mit solchen toxikologischen Studien wird eine sogenannte freie Dosis gesucht. Und diese freie Dosis dient bei den genehmigten Pestiziden letztendlich dazu, die Konzentration abzuleiten, die in den Nahrungsmitteln als tolerierbar betrachtet wird. Wir wissen ja, das ist immer wieder Diskussion. Erstens wissen wir, dass in 25% aller untersuchten Nahrungsmittel EU-weit grob gerechnet Pestizidrückstände nachgewiesen werden. Diese sind oftmals unterhalb dieser, was ich als MRL, also dieses maximal zulässigen Limits, sind da drunter. Das Problem ist, dass diese Rückstände oftmals mehrfach auftreten, also von mehreren Pestiziden in einem und dem gleichen Nahrungsmittel drinstecken, sodass sich die Wirkung unter Umständen multipliziert oder zumindest addiert. Der Punkt ist aber, dass mit dieser Neurotoxizitätsstudie an den Nachkommen diese freie Dosis von 50 auf 10 Milligramm runterrutschen würde. Weil die freie Dosis in dieser nicht eingereichten DNT-Studie liegt bei 10 Milligramm pro Kilogramm und die freie Dosis der anerkannten Studien, die sensitivste Studie haben sie da genommen, liegt bei 50 Milligramm. Der ganze Ramsch würde sich also von diesen 0,5, das ist die toxikologisch definierte, aus Behördensicht als sichere Dosis oder risikoverträgliche Dosis beim Menschen würde das auf 0,1, also praktisch durch 5 geteilt, reduzieren. Das ist also Skandal Nummer 1. Das war jetzt, da habe ich vorhin schon drüber gesprochen, das ist nur noch mal kurz der Vergleich. Die ausgebrachte Menge an Glyphosat in Deutschland liegt oder lag, das sind die Werte von 2009 bis 2014. Jetzt ist es vielleicht bloß noch ein 2/3 oder die Hälfte. Aber selbst wenn es die Hälfte ist, dann sieht man auch noch einen himmelweiten Unterschied, was so praktisch die Durchschnittsmenge pro zugelassenen Pestizid anbetrifft. Das nochmal zur Unterstreichung der wirtschaftlichen Bedeutung von Glyphosat und des politischen Drucks, der auf den Behörden lastet. Es gibt Indizien, aber keine Beweise dafür, warum Glyphosat ebenso durchgeboxt wird, trotz aller Widersprüche. Jetzt ganz kurz, wie der Stand der Dinge ist, kann ich vielleicht auch im Interesse der Zeit bloß auf das, was Roth Markiertes eingehen. Wir wissen alle, dass die WHO-Behörde, nicht, ist ja keine Behörde, die WHO-Institution, die IARC Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend bei Menschen eingestuft hatte im Jahr 2015. Und ECHA steht für Europäische Chemikalienagentur, ist auch im Mai 2022 wieder zu der Schlussfolgerung gekommen, es besteht keine Krebsgefahr. Und das ist der Bezugspunkt für das entsprechende Komitee, also für die politische Institution, die zurzeit damit beschäftigt ist, darüber zu befinden, ob Glyphosat wieder genehmigt werden soll oder nicht. Und zwar laut Vorschlag der EU-Kommission für weitere 10 Jahre oder für diesmal für 10 Jahre. Letztens war es aufgrund der Auseinandersetzungen auf 5 Jahre reduziert gewesen. Der aktuelle Stand ist also, da es keine qualifizierte Mehrheit gegeben hat am 12. Oktober 2023, wo Deutschland enttäuschenderweise sich nur der Stimme enthalten hat, dank der FDP. Eigentlich hätte an der Situation, die hier dargestellt ist, nichts geändert, aber es hätte zumindest ein Signal ausgesendet, wenn Deutschland mit Nein gestimmt hätte. Und wenn das jetzt 2 Runden im Vermittlungsausschuss ebenfalls mit so einer Pattsituation gedreht hat, dann ist die EU-Kommission befugt, allein zu entscheiden. Das möchte sie natürlich nicht gern. Sie möchte lieber, dass das von den Vertretern der EU-Länder entschieden wird. Aber so wie es aussieht, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass das Ganze dann an die EU-Kommission zurückgeht und da diese, aber die Hoffnung stirbt zuletzt und der Vermittlungsausschuss ist auch entsprechend besetzt. Insofern lohnt sich auch der Widerstand bis zuletzt, sage ich jetzt mal. Aber wenn alles nichts hilft, wird die EU-Kommission sicher nicht gegen ihren eigenen Vorschlag stimmen. Jetzt will ich über Bewertungslücken und Lügen reden und dazu ist es notwendig, Bezugspunkte zu verstehen oder zu kennen. Hatte ich mir so gedacht bei meinem geduldigen Publikum, aber ich bin mir nicht sicher, wie intensiv ich das machen soll. Also es gibt Dokumente, die in einer EU-Verordnung praktisch gesetzlich festgelegt worden sind, die sogenannten Testvorschriften beinhalten, die also bei den industriegeforderten Studien festlegen, auf welche Art und Weise die Tests durchgeführt werden. Das ist das erste Einfallstor für die Industrie, weil diese Testvorschriften werden von einem Gremium von Wissenschaftlern, einschließlich Wissenschaftlern aus der Industrie, im Rahmen der OECD festgelegt und ihr Pestizidaktionsnetzwerk Europa und Deutschland war auch beteiligt, haben unsere Kritik öffentlich gemacht, auch in einer wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht, was die Schwächen dieser Testvorschriften sind, ausgewählte Testvorschriften. Aber bei der Diskussion, da werden Entwürfe eingereicht, dann wird diskutiert und bei dieser Diskussion redet die Industrie mit und sorgt dafür, dass die Testvorschriften nicht zu rigoros werden. Ein Beispiel, was vielen vielleicht bekannt sein wird, Stichwort Neonicotinoide, sind diese Tests zur Bienentoxizität. Ich bin kein Umwelttoxikologe, muss ich dazu sagen, aber dass die sehr oberflächlich sind und dass die praktisch den Orientierungssinn der Bienen, der von den Neonicotinoiden gestört wurde, nicht mitgetestet haben, das dürfte allgemein bekannt sein. Und in dieser Richtung gibt es eine ganze Reihe anderer Mängel, um die wir uns jetzt hier heute nicht kümmern können und werden wollen. Aber selbst bei den Richtlinien zur Untersuchung der Krebswirkung gibt es dann genügend Mängel, auf die ich zu sprechen komme, die selbst bei nach den jetzt geltenden Regeln, die Tests durchgeführt haben, wurden zeigen, dass Glyphosat krebserregend ist. wenn die Versuchsergebnisse vorliegen, dann gibt es eine andere Verordnung, wo festgelegt wird, wie man mit diesen Versuchsresultaten umgehen soll. Da gibt es bestimmte Kriterien, auf die gehe ich jetzt nicht weiter ein. Das ist relativ komplex bei der Krebswirkung. Und es gibt eben eine entsprechende Leitlinie, also einen 500 Seiten starken Erläuterungsband, 460 Seiten. Da geht es nicht nur um Krebs, da geht es um alle möglichen anderen Tests, wo die Interpretation der Versuchsergebnisse besprochen wird und eigentlich Hilfestellung gibt, würde ich sogar zustimmen, wie man mit den Ergebnissen umgeht. Wenn man als Behörde die eigenen Richtlinien oder eigenen Leitlinien missachtet, dann kann man natürlich zu anderen Schlussfolgerungen kommen. Und der Knackpunkt bei Glyphosat ist allgemein bekannt. Glyphosat ist schwer schädigend für die Biodiversität, vor allen Dingen, weil die Nahrungsgrundlage für Insekten zerstört wird, auch aus anderen Gründen mit. Wir hatten uns aber damals, und ich setze vom Fach her, der ich mich mit Krebsstudien ganz gut auskenne, aus meiner früheren beruflichen Laufbahn, wir hatten uns auf das Thema Krebs fokussiert, weil das ein sogenanntes Cut-Off-Kriterium ist. Es gibt also drei Stoffeigenschaften von Pestiziden, die dazu führen, dass es verboten werden muss, wenn über die Bewertung diese Stoffeigenschaft dem Pestizid zuerkannt wird. Und das bezieht sich einerseits auf Krebs, zum zweiten auf Erbgutschädigung und zum dritten, was ich kurz als Reprotox, damit ich hier in der Zeile bleibe, bezeichnet habe, also Reproduktionstoxizität. Das schließt ein, einmal Schäden hier am ungeborenen Leben und zum anderen Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit. Bei Glyphosat ist aber das große Thema Krebs und das werden wir uns jetzt noch etwas genauer anschauen. Das Entscheidende ist diese Kategorie 1b. 1b ist die Kategorie wahrscheinlich krebserregend beim Menschen, basierend auf Langzeitstudien an Ratten und oder Mäusen. Und wie gesagt, Cut-off-Kriterium laut EU-Pestizidverordnung 1107 von 2009 ist also, wenn diese Kategorie 1b zuerkannt wird, keine Genehmigung mehr zulässig. Es gibt Schlupflöcher, aber das ist so die Grundaussage. Die Kategorie 2, da komme ich nachher drauf zurück, ist insofern interessant, weil das die schwächere Kategorie ist, aber die europäischen Behörden ja nicht mal diese Kategorie 2 in Anwendung bringen im Fall von Glyphosat. Und das ist ein zusätzlicher Skandal, auf den ich nachher nochmal eingehen werde. Es gibt insgesamt für Glyphosat 12 Krebsstudien. Also im Normalfall sind 2 Studien gefordert, eine an der Ratte, eine an der Maus. Was Tierversuche anbetrifft, ist für mich der größte, ich will nicht das Wort Skandal inflationär benutzen, aber mir fällt auch nichts anderes ein, ist das Patentwesen, was dazu führt, dass verschiedene Unternehmen unabhängig voneinander den Wettlauf antreten, irgendein Produkt auf den Markt zu bringen. Vernünftigerweise werden vorher entsprechende Studien gefordert. Und das ist im Arzneimittelwesen oder in der bei Arzneimitteln genauso wie bei Pestiziden. Und es sind eben, ich weiß nicht, wie viel Unternehmen bei Glyphosat eingestiegen, nachdem das Patent frei wurde und haben dann, weil Monsanto seine eigenen Studien für sich behalten hat, dann entsprechend eigene Krebsstudien durchgeführt. In so einer Krebsstudie sind, grob gesagt, 500 Mäuse oder 500 Ratten im Einsatz. Und die 12 Krebsstudien, 7 an der Ratte und 5 an der Maus, haben auch bei der Ratte allerlei Krebsbefunde geliefert. Ich konzentriere mich aber auf die Maus, weil hier die Sachlage so eindeutig ist, dass es wahrscheinlich auch Sie sich an den Kopf fassen werden am Ende des Vortrags und fragen, wie ist das möglich, dass die EU-Behörden dazu der Schlussfolgerung kommen, das sei nicht krebserregend. Wir haben also diese 5 Studien. Andreas Rummel ist ein Journalist, der beim MDR arbeitet und zu Glyphosat in 2015 bis 2017 viel gemacht hat, mir freundlicherweise genehmigt hat, diese Grafik zu verwenden, wo man sehen kann, dass also in allen 5 Studien erhöhte Krebsraten aufgetreten sind und in 3 Studien bei 2 verschiedenen Krebstypen, also in 3 von 5 Studien, diese beiden Nierentumore und Lymphdrüsenkrebs auch signifikant, also bei der Mehrzahl der Studien, aber eben nicht bei allen Studien. Und weil es nicht bei allen Studien aufgetreten ist, die übrigens mit verschiedenen Mäusestämmen durchgeführt wurden, sodass das, also für einen Toxikologen, ist das eigentlich vollkommen erklärbar, warum diese 100-prozentige Reproduzierbarkeit nicht stattgefunden hat. Wir sind auch hier mehr als 20 Jahre auseinanderliegen, kommt auch noch dazu. Aber wenn nicht alles einheitlich ist, kann man einen sogenannten Weight of Evidence anwenden. Macht Sinn. Auf Deutsch Wichtung der Beweiskraft. So, und bei diesen 3 von den 5 Studien ging die Europäische Chemikalienbehörde sehr systematisch vor, um zu der Schlussfolgerung zu kommen, Glyphosat sei nicht krebserregend. Es gibt, das mache ich jetzt, glaube ich, mal doch relativ kurz, es gibt 2 verschiedene statistische Testmethoden. Man will ja nicht nur die Erhöhung der Tumorrate sehen in solchen Versuchen, sondern man will das auch mathematisch absichern. Und es gibt von der OECD ein explizit empfohlenes mathematisches Verfahren. Das wird von der ECHA sogar in ihrem Bericht mit aufgeführt, aber dann gegenübergestellt der falschen Methode und dann im Anschluss nur noch Bezug zu nehmen auf die falsche Methode, nämlich diese sogenannten paarweisen Vergleiche, und kommt zu der Schlussfolgerung, keine signifikante Erhöhung. Statistisch ist das jetzt nicht gesichert aus Sicht der Europäischen Chemikalienbehörde. Das könnte ich vertiefen, werde das natürlich nicht machen. Nächster Punkt, historische Kontrollen, ist noch mal ein bisschen schwieriger, aber kurz gesagt, wenn man sich nicht sicher ist, ob diese erhöhte Tumorrate in meinem eigentlichen Versuch nicht vielleicht doch zufällig ist, dann kann man sich die Tumorraten angucken bei den unbehandelten Tieren früherer Versuche. Und wenn man die zusammenfasst, dann kann man sehen, wie hoch, wenn man so will, die Spontantumorrate ist. Wir reden hier von Nierentumoren. Und diese Spontantumorrate fordert die OECD vernünftigerweise, soll im gleichen Labor, also unter den gleichen Umweltbedingungen, ermittelt worden sein. Aus diesem Grunde gibt es hier 2 verschiedene Spontantumorraten aus 2 verschiedenen Laboren. Aber in beiden Fällen liegt die Tumorrate von den Nierentumoren in der eigentlichen Studie praktisch doppelt so hoch oder fast doppelt so hoch wie diese Spontantumorrate, diese historischen Kontrollen, was die ECHA nicht davon abhält, schlichtweg das Gegenteil von dem zu behaupten, was in ihren eigenen Berichten nachzulesen ist. Also wenn man detailliert und in Ruhe drauf guckt, kann man eigentlich nur fassungslos vor dem Bericht der ECHA sitzen. Und das, was uns in den letzten, also uns, mich und 2 Professoren, einer von der Universität Wien und einer von der Universität Atlanta, am meisten beschäftigt hat, ist ein Wirkungsmechanismus, was ja auch wichtig ist, um die Befunde, die man hat, vernünftig erklären zu können. Und das, was jetzt übersetzt in diesem Abschlussdokument, in der Opinion, in der Meinung der Chemikalienagentur nachzulesen ist, dass da steht wörtlich Nieren, also auf Englisch, Nierentumoren wird zugegeben, hat man gesehen, sind aber wahrscheinlich nicht behandlungsbedingt, weil es keinen plausiblen Mechanismus gibt. Es gibt inzwischen zahlreiche Studien, die zeigen, dass Glyphosat oxidativen Stress erzeugt. Oxidativer Stress ist ein anerkannter Mechanismus der Krebserzeugung, entweder direkt oder über die Schädigung des Erbguts. Und es ist also an männlichen Mäusen, also an dem Geschlecht, wo die Tumoren nachgewiesen wurden, und zwar auch an der gleichen Tierart, nämlich bei Mäusen, in vernünftigen Dosierungen seit 2019 bekannt, dass also ganz konkret in der Niere bei Mäusen oxidativer Stress durch Glyphosat erzeugt wird. Also haben wir durchgeführt. An anderer Stelle wird diese Studie nochmal in den Dokumenten der Behörden verwendet, speziell der Chemikalienagentur. Da wird diese Studie als valide, also als zuverlässig bezeichnet. In dem Kapitel zur Krebsbewertung findet man da nichts. Und das nächste nur zur Dokumentation, dass wir fleißig waren und praktisch im August ist es veröffentlicht worden. Intern lag unser Bericht über Glyphosat und oxidativen Stress, lag er schon seit April vor. Der andere Tumor auf dieser Mäusegrafik, das waren diese Lymphdrüsenkrebse. Da ist der Mechanismus nicht experimentell in der Weise belegt wie bei Nierentumoren, aber es gibt zahlreiche Gerichtsprozesse in den USA, wie der eine oder die andere von euch Ihnen gehört hat, wegen Non-Hodgkin-Lymphomen. Und es gibt zahlreiche epidemiologische Studien zu diesem Krebs im lymphatischen System. Und das, was Chris Portier gemacht hat, ist, die mal alle zusammenzustellen und dann eine Linie zu ziehen. Und diese Quadrate sind also sozusagen der Mittelwert und der Balken sind die Konfidenzintervalle. Also bei Studien, wo dieser Strich hier über die linke Seite hinausragt, kann man nicht sicher sein, ob das tatsächlich Zusammenhang gibt zwischen diesen Hodgkin-Lymphomen und der Exposition der Menschen gegenüber Glyphosat. Das sind ja meistens Menschen gewesen, die in der Landwirtschaft tätig waren. Aber man sieht, dass bei der Mehrheit alles drüben auf der rechten Seite ist. Es gibt also inzwischen das, was die WHO-Institution als schwache Beweise bezeichnet hat, inzwischen noch stärkere Beweise. Und es ist diese malignen Lymphome, dieser Lymphdrüsenkrebs, wie es übersetzt auf Deutsch heißt bei Mäusen, ist nicht genau das Gleiche, aber es gibt doch eine ziemlich gute Entsprechung. Und jetzt nochmal zu dieser Kategorie 2. Wir haben also gesehen, wie die ECHA, wie die europäischen Behörden alle vorliegenden Beweise zur Seite gewischt haben und zu der Schlussfolgerung kommen, Glyphosat sei nicht krebserregend. Also nach unserer Meinung, und so wie ich das hoffentlich nachvollziehbar erläutert habe, würden die vorliegenden Daten dicke ausreichen, um Glyphosat zum Kategorie 1b karzinogen abzustempeln. Und wie schon erwähnt, hat die Chemikalienbehörde nicht mal Kategorie 2 in Erwägung gezogen. Und Kategorie 2 laut den eigenen Kriterien würde angewendet werden, wenn die erhöhte Tumorrate nur in einem Versuch nachgewiesen wird. Bei Glyphosat haben wir 5 Mäusestudien, wie gesagt, noch ein paar Rattenstudien. Wenn es ungelöste Fragen, was das Design der Studie, die Durchführung etc. anbetrifft, ja, sagen die Behörden, klar, das sind alles, diese Industriestudien sind alles valide Studien, also zuverlässige Studien. Es gibt 2, die dieses Kriterium nicht erfüllen, die haben sie aussortiert und über die haben wir heute auch gar nicht gesprochen. Das nächste Kriterium ist, selbst wenn nur gutartige Tumoren festgestellt werden, ist es angezeigt, nach den Regularien diese Kategorie 2 zu vergeben. Wir haben bei unseren 5 Mäusestudien durchweg bösartige Tumoren. Das ist also der Stand bei Glyphosat. Und bei Glyphosat hört es leider nicht auf. Ich habe 2013, wenn ich mich recht entsinne, für eine europäische, also für HEAL, Health and Environment Alliance, eine in Brüssel ansässige Nichtregierungsorganisation mal geguckt, wie die Behörden Krebs bewertet haben. Und damit, mit diesem kurzen Exkurs, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Jetzt gucke ich, ja, ich bin über meine 40 Minuten, oder ich bin dicht dran vielleicht, das haben ja auch noch ein paar vor mir geredet. Es dauert auch nicht mehr lange. Ich habe geguckt, wie haben sich die Behörden bewegt, was die Krebsbewertung anderer Pestizide anbetrifft. Und von den 10, die ich untersucht habe, gibt es eben Mängel bei 4 Pestiziden, wo ich vielleicht gar nicht in der Diskussion darauf eingehen kann. Aber ich will jetzt den Fall Diuron, der jetzt ja nicht als Mangel auftaucht, sondern wo ich bei meiner Bewertung einverstanden war mit der Bewertung der Behörden, noch mal kurz darauf eingehen. Unser beliebtes Bundesinstitut für Risikobewertung war da nämlich mal konsequent. In diesem Bewertungsbericht von 2018, glaube ich, kann man den interessanten Satz lesen. Eigentlich habe ich den mal noch in deutscher Übersetzung gehabt. Sie plädieren dafür, dieses Herbizid, was inzwischen in der EU als Pestizid verboten ist, als Biozid ist es nach wie vor zugelassen, haben sie als 1b eingestuft und sind zu der Schlussfolgerung gekommen, dass die Tumorbefunde bei der früheren Bewertung von der Behörde, die damals zuständig war, not taken seriously, nicht ernst genommen wurde oder not taken into consideration, nicht beachtet wurde. Und das sind eigentlich wesentlich fettere Befunde, was die Erhöhung der Inzidenzen anbetrifft, als bei Glyphosat. Und sowas geht dann 10 Jahre lang in die Runde und wird 10 Jahre lang verwendet, um dann irgendwann darauf zurückzukommen und einzugestehen, dass man das nicht hätte machen sollen. Und so gibt es eben eine Reihe anderer, wo ich jetzt darauf eingehen könnte, was die Fehler waren, aber das können wir uns jetzt vielleicht ersparen. Im Interesse der Zeit und auch bei den anderen Sachen, die ich noch in petto habe, was das Mikrobiom und seine Störung bei Glyphosat anbetrifft, weil Glyphosat ist ja mal patentiert worden als Antibiotikum und dadurch ist es eigentlich nicht überraschend, dass es die Magen-Darm-Flora irgendwie beeinträchtigt. Interessant, dass es das auch bei Bienen macht, Randbemerkung. Ja, solche Sachen habe ich da noch. Also eigentlich ist der Fokus auf das Mikrobiom, weil zur Biodiversität bin ich nicht sprechfähig, also ich bin kein Experte. Ich denke, ich lasse es dabei erstmal bewenden und wir können vielleicht die Sache noch vertiefen oder ansonsten sehr verärgert über die europäischen Behörden. Ja.